Und damit hallo und herzlich willkommen zur deutschen Übersetzung von dem Talk Das Entsperren von Hardware-Sicherheit, Rotes Team, Blaues Team und Trojaner-Geschichten. Unsere Sprecher werden heute präsentieren darüber, über den Red Team gegen Blue Team Ansatz, um gegen Trojaner in Hardware zu verteidigen. Ich werde mal versuchen, die Namen alle richtig zu kriegen. Das ist Stefan Becker, Valentin und E7P. Die sind alle mit dem Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre assoziiert und auch mit der Rhein-Ruhr-Universität Bochum. Bitte gebt einen großen Applaus. Heute übersetzen für euch tun Kythra, Tribut und Oscar. Okay, vielen lieben Dank für die warme Willkommenheißung. Es ist toll, hier so viele von euch zu sehen, so früh am Morgen. Unser Talk, Rotes Team und Blaues Team und Trojaner-Geschichten, basiert auf einem akademischen Paper, was dieses Jahr veröffentlicht wurde im IEEE. Es geht um eine bestimmte Art von Hardware-Trojaner in modernen Chips, die bei modernen Prozessen gefertigt werden. Das Ganze war eine ganz schöne Teamaktivität, hier also zusammen mit René und Valentin. Aber es geht auch noch an Torben, Christian, Amir und eine andere Person. Um eine grobe Idee von dem zu bekommen, was wir heute erzählen, habe ich hier einmal diese Folie. Unser Talk ist aufgeteilt in drei Teile. Als erstes werde ich mal ein bisschen das Thema anbrechen und ein paar Informationen geben über Hardware-Trojaner und was das überhaupt ist. Als nächstes wird E7P was über die Red Team gegen Blue Team Studie und die Ergebnisse davon präsentieren. Als letztes wird René ein bisschen über die Ideen von der menschenzentrierten Reverse Engineering beschreiben. Okay, ich fange mal an mit ein bisschen Hintergrund. Heutzutage haben wir Billionen von digitalen ICs in allen möglichen digitalen Geräten, und zum einen sind die in Geräten wie Smartphones und Laptops und Autos, aber die sind auch in kritische Infrastruktur eingesetzt, wie zum Beispiel Energie- und Kommunikationsnetze oder Kraftwerke. Und durch die wesentlich bessere Leistung für verschiedenste Aufgaben können diese Schaltkreise tatsächlich sehr viele missionskritische Ziele erfüllen. Ich habe hier einige aufgelistet. Die implementieren zum Beispiel ganz viele kryptografische Algorithmen oder die verschlüsseln damit, oder sie haben Lokalisierungsdienste, oder sie können digitale Funkkommunikation implementieren. Und um vielleicht mal ein Gefühl zu bekommen für diese extrem kleinen, komplexen Komponenten, lass mich mal kurz dieses kleine Video hier zeigen. Das zoomt hier in so einen geöffneten, integrierten Chip rein mit einer digitalen Kamera, und aktuell können wir nur irgendwie grob vorhersagen, was hier an kleinen Strukturen auftreten wird. Und dann haben wir hier eine noch größere Auflösung von ungefähr einem Millimeter. Jetzt geht es zu einem Elektronenmikroskop. Hier können wir schon die Metallstrukturen sehen, die die ganzen Querverbindungen bilden. Und wenn wir tiefer und tiefer gehen, können wir uns vorstellen, wir haben jetzt hier so dreidimensionale Strukturen, ne? Und die Breite von einem dieser Metalldrähte war hier ein Mikron, also quasi 1000 Nanometer. Und moderne Transistoren sind tatsächlich unter 20 Nanometern. Also die Breite von einem dieser Drähte, die man hier sieht, da kann man heutzutage über 50, vielleicht sogar 100 Transistoren einbetten. Nur um mal so ein grobes Gefühl dafür zu bekommen. Und in unserem Experiment, was wir später zeigen werden, sind wir bis auf 28 Nanometer Transistoren runtergegangen. Okay, die Produktion von diesen enorm komplizierten Mikrochips braucht tatsächlich sehr viele Prozessschritte, und ich kann die jetzt nicht alle einzeln erklären im Detail. Deswegen geben wir erstmal einen sehr simplifizierten Überblick über die Designentwicklung und die Versorgungskette, die dahinter ist. Der Designflow startet mit einem High-Level-Design, mit einem abstrakten Design, und hier auf der linken Seite, wo die Hardware normalerweise mit Hardware-Beschreibungssprachen implementiert wird. Als nächstes kommt dann die Synthese, wo diese Hardware-Beschreibungssprache übertragen wird in die tatsächliche Logik von zum Beispiel logischen Gattern, booleischen Gattern. Als nächstes kommt dann das physische Layout, also wie das alles arrangiert wird. Und irgendwo in diesem Schritt haben wir auch nochmal sehr detaillierte Verifikation, wo wir sicherstellen können, dass das Design, was zur Fabrizierung gesendet wird, tatsächlich auch funktioniert am Ende. Wir können es natürlich nicht 100% sicherstellen, aber wir können zumindest unser Bestes versuchen. Also genau, dann kommt die Verifikation, die Fabrizierung von den Chips auf den Silizium-Wafern in hochspezialisierten Fabriken und dann werden diese Chips verpackt in und die kommen dann eventuell noch auf eine Platine, diese Verpackung. Und das ist verteilt über eine globalisierte Versorgungskette und wir haben hier ganz, ganz viele Komponenten von intellektuellem Eigentum, die verteilt werden, aber es gibt tatsächlich nur ein paar wenige Tools, die tatsächlich dieses Layout machen können. Und die Fabrizierung davon ist für gewöhnlich outgesourced. Es gibt nur sehr wenige Firmen, die ihre eigenen Kapazitäten dafür haben und auch das Packaging und die Platinenfertigung ist outgesourced normalerweise. So, und wenn wir uns diesen verteilten Flow mal angucken, dann ist das auf jeden Fall wichtig für die Beurteilung der Risiken, die wir so haben durch potenzielle Angreifer. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesen missionskritischen Zielen, die diese Chips erfüllen. Und da können wir sehen, dass es vielleicht schon Versorgungskettenangriffe gibt. Da gibt es die Möglichkeit, Krypto zu verringern, da gibt es die Möglichkeit, Informationen zu lecken und solche Sachen. Und tatsächlich, je tiefer wir in dieser Abstraktionsebene gehen, also je näher wir an die Fabrizierung gehen, dann ist es sowohl immer schwieriger, daran irgendwie noch was zu manipulieren, aber es ist auch immer schwieriger, eine Manipulation zu erkennen. Okay, und jetzt lass uns mal genauer angucken, was ein aktiver Attackierer tun könnte, ein Angreifer. Da könnte man sagen, dass ein böse meinender Designer könnte natürlich schon im Design-Level mit dem Design interferieren. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, kryptografische Algorithmen, die absichtlich abgeschwächt sind durch zum Beispiel Nationen und Staaten, die das wollen und auch zum Beispiel durch Exporteinschränkungen. Außerdem könnte natürlich eine böswillige dritte Partei, die intellektuelles Eigentum dafür liefert, die es natürlich manipulieren. Okay, dann gibt es manipulierte Design-Tools möglicherweise. Die könnten von verschiedenen Herstellern kommen, die könnten auch durch Schadsoftware beeinflusst werden und insbesondere in diesem Synthese- und Layout-Stat könnte da einiges passieren. Und jetzt lass uns mal für einen Moment hier direkt springen zum Zusammenbau der Leiterplatte. Und da könnte man jetzt sogar weitere ICs hinzufügen auf dem Leiterplatte, um Dinge zu überwachen und auszuspionieren. Das kann im Zusammenbau passieren, das kann tatsächlich auch im Versand passieren. Das ist tatsächlich, was einige von den drei Buchstaben-Agenturen von Staaten gerne machen. Und tatsächlich können solche Manipulationen erkannt werden, zum Beispiel durch optische Inspektion. Da gibt es tatsächlich eine große Geschichte über so einen System-Level-Hardware-Trojaner, wie er dann genannt wurde, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Da hat Bloomberg drüber geschrieben und ist den The Big Hack genannt, basierend auf anonymen Quellen. Und dieser Hardware-Trojaner, der angeblich gefunden wurde, war wohl ein zusätzlicher Chip, der auf den Supermicro-Server-Motherboards platziert wurde, direkt neben einem Controller auf dem Mainboard. Und der hatte wohl ein Interface, um das Ganze fernzusteuern. Also angeblich wurden tatsächlich diese Motherboards trojanisiert und wurden bei großen Firmen wie Apple und Amazon benutzt im Bereich von Videokompression für zum Beispiel sichere Videokonferenzen. Also es war auf jeden Fall eine hochprofilige Attacke. Und auch wenn alle dieser großen Player gesagt haben, dass es tatsächlich nicht so war, gab es da trotzdem viel Aufmerksamkeit von den Medien und auch von der Politik. Und insbesondere auch im Rückblick auf den EU Chips Act, der eventuell in dem Kontext entstanden ist, ist trotzdem vieles davon auch von der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen worden. Und damit kommen wir zu den technischen Details von diesem Talk, der von Jamel Hudson aber im 35C3 gegeben wurde. Da wurden alle technischen Details davon erklärt und da war die Schlussfolgerung am Ende, dass es technisch möglich wäre, sowas zu verstecken in der Nähe des Basement Controllers, aber dass es super schwierig wäre, sowas tatsächlich zu verstecken, sodass es nicht zu erkennen ist. Und damit würden wir jetzt zum nächsten Teil von unserem Talk kommen, wo es darum geht, auf dem Silizium-Level diese Hardware-Trojaner einzubetten. Und da könnte man tatsächlich auf dem Chip Funktionen implementieren und die könnte man direkt in die Logikzellen einbauen und die wären sehr, sehr schwer zu erkennen. Da gibt es zum Beispiel modifizierte Logikzellen, die man einbauen könnte oder das Routing oder das zu beeinflussen oder tatsächlich sogar das Doping des Siliziums zu beeinflussen. Das kann vor der Fabrizierung passieren, zum Beispiel durch eine bösartige Fabrikationsentität. Aber es kann tatsächlich auch nach der Fabrizierung noch passieren, mit zum Beispiel Manipulationen durch fokussierte Ionenstrahlen. So, jetzt habe ich hier mal ein kleines Beispiel, das ich zeigen will, für zum Beispiel die Authentisierung für einen Debugger. Nur wenn zum Beispiel sowohl die Signatur gültig ist, als auch die Daten bereit sind, dann wird das Debug-Interface aktiviert. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn zum Beispiel der Attackierer, der Angreifer, dieses AND-Gate durch ein OR-Gate ersetzt. Und da können wir sehen, dass es eventuell möglich ist, dass es dann passiert, dass nur einer der Werte wahr sein muss und wir somit die Authentisierung des Debuggers umgehen können. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Okay, und jetzt lass uns mal in das tatsächliche Gefahrmodell reingucken. Wie würde das tatsächlich aussehen und wie würde man da rangehen, sowas gegebenenfalls zu erkennen? Naja, wie schon erwähnt, es gibt eventuell hier ein Designhaus, das keine eigene Fabrik hat und das sendet das fertige Design, so wie es aus der Synthese rauskommt und der Platzierung und das komplett trojanerfreie Design an die externe Fabrik, die gegebenenfalls in diesem Fall ein bösartiger Angreifer ist. Die könnten jetzt einen Trojaner in das Design einfügen und produziert diesen Chip und dann gibt es noch zusätzlich ein Labor, was das dann inspiziert, das originale Design vom Designhaus inspiziert und das vergleicht mit dem trojanisierten Chip und versucht jetzt Manipulationen zu erkennen. Das wird üblicherweise optisch gemacht, indem die Bilder von den Chips tatsächlich verglichen werden und um sich anzugucken, wie das funktionieren würde, haben wir hier einen Querschnitt von so einem Chip und für die Bilder, die man davon macht, muss man den Aufbau des Chips auch kennen. Die niedrigsten Lagen, das ist das Transistor-Level und das ist, wo all die Logikzellen platziert sind und das ist tatsächlich, wo wir die Logik, die Manipulationen ja erkennen wollen. Und darüber sind die ganzen Querverbindungslagen. Und die sind üblicherweise mit 3D-gerouteten Leiterbahnen gemacht. Und es ist auch da wichtig, Manipulationen zu erkennen. Und jetzt würden wir den Chip aber also von der Rückseite angucken und unter das Mikroskop stellen. Und hier muss ich jetzt sagen, dass das üblicherweise eine destruktive Methode ist, dass der Chip danach nicht mehr funktionieren wird und man also gegebenenfalls mehr als nur einen Chip braucht, bevor man das richtige Rezept da rausgefunden hat, weil man muss den erstmal ausdünnen von der Rückseite. Also, hier haben wir ein Beispiel von so einem Scan-Mikroskop von der Rückseite von so einem Chip. Da kann man sehen, die horizontalen Linien in beiden diesen Bildern sind die Versorgungsleiterbahnen und dazwischen sind diese sogenannten Vias. Die Vias verbinden verschiedene Lagen miteinander und eine Beobachtung, die wir hier machen können, ist, dass Standardzellen mit der gleichen Funktionalität das gleiche Muster von Pattern haben, von Vias haben und dass da unterschiedliche Muster erkannt werden können und unterschieden werden können. Wenn wir jetzt mal hier so einen simplen Trojaner nehmen, wie wir ihn haben, dann ist das, wie es zum Beispiel aussehen könnte, der Unterschied zwischen den beiden Implementierungen. Also da kann man direkt den Unterschied in den VIA-Positionen sehen. Und jetzt muss man sich daran erinnern, wir operieren hier mit sehr, sehr, sehr kleinen Geräten, die gegebenenfalls viele, viele, viele standardisierte Zellen haben. Und da möchte ich nochmal kurz eine kleine Referenz abgeben, weil ich ja da jetzt nur oberflächlich die Basics behandelt habe für diesen Talk, aber ich möchte gerne nochmal weiterleiten auf den Talk, falls ihr da mehr drüber wissen wollt. Der ist vom 34C3 von Ari. Und damit möchte ich übergeben an E7P, der die Details von unserer Hardware Detection Case Study präsentiert.
Ja, hallo. Also ich stelle jetzt die technischen Aspekte vor und auch unsere vorgeschlagenen Algorithmen, die wir euch zeigen möchten, um die Vergleiche anzustellen zwischen Design und Chip. Also wir haben gerade gelernt, Hardware-Trojaner ist ein relativ breiter Term, sowohl was den Angreifer angeht, als auch die tatsächlichen Modifikationen. Und unser Ziel ist, auch die kleinsten Veränderungen zu finden. Es ist eventuell nur ein einzelner Transistor ersetzt oder ein einzelnes logisches Gatter im Design und selbst so kleine Änderungen könnten unerwartetes Verhalten hervorrufen. Das haben wir schon gerade gesehen. Und unten auf der Folie seht ihr wieder eine zusätzliche Zelle oben und unten wieder die ersetzte Zelle. Also, wie sollte ein Angreifer möglich sein, mit dem Zellenlayout sich zu manipulieren? Viele Firmen auf der ganzen Welt machen das, und weil das so verteilt ist, kann ein Angreifer möglicherweise das Design-Datei modifizieren, bevor es an die Firma geschickt wird. Also die Forschungsfrage, die wir uns stellen, ist, wie effizient können wir einen solchen Hardware-Trojaner in einem kompletten IC, wie können wir das erkennen? Und wie machen wir das? Wir passen diese Analyse an unsere Bedürfnisse. Wir haben schon ein paar Chips, die produziert wurden, und jetzt modifizieren wir das Design-File, bevor wir es an die Fabrik schicken, denn am Ende soll das Erkennungslabor hier auf der rechten Seite, für die ist es nur wichtig, dass sie das Design, die Design-Datei haben und den hergestellten Chip, dass die sich unterscheiden. Und dann können wir das nachahmen, indem wir einfach die Datei anpassen. Also haben wir hier diesen geteilte Darstellung. Das rote Team, das diese bösartige Modifikation macht, und das Blue Team, das blaue Team, das ist unser Analyselabor, das diese Veränderungen finden möchte. Und wie das in der Praxis funktioniert, das zeige ich euch dann später. Also, jetzt fangen wir an mit dem Red Team, also dem mit der bösartigen Veränderung am integrierten Schaltkreis. Also wir können hier schon mal sehen, die vier verschiedenen Schaltkreise, die wir rumliegen hatten, die waren Teil eines anderen Forschungsprojekts, wurden also schon vorher entwickelt, und wir konnten diese Chips einfach nehmen und damit weitermachen. Ihr könnt sehen, dass das verschiedene Technologiegrößen sind, von 90 Nanometer, 65, 40 bis runter auf 28 Nanometer technologische Größen. Und die Dimensionen sind ungefähr 2x2 mm groß. Das sind sehr, recht kleine Chips, schon von Anfang an. Aber die enthalten sehr viele, viele logikbasierte Teile. Und das ist super, wenn wir logikbasierte Hardware-Trojaner finden wollen. Also wie funktioniert diese Emulierung jetzt, dieses Nachahmen? Wir kommen wieder zu diesen Bildern von vorhin zurück. Was wir möchten, ist, dass der Original-Chip an einigen Stellen keine Chips hat, wo der Trojanisierte aber welche hat. Also hier unser Fortschritt. Wir entfernen einfach bestimmte Logikzellen im Original. Das würde also dann der Original nicht haben, aber das Design hat die hinzugefügten Logikzellen. Und für die Veränderten wird sich nichts ändern. Es ist egal, ob wir ein NOR mit einem NAND oder umgekehrt ersetzen. Wir müssen beides detektieren können. Und insgesamt hat das Red Team 10 Modifikationen vorgenommen pro ZIP, also 40 Modifikationen. Das 6 hinzugefügte Logikzellen und 4 ersetzte Logikzellen, und das sind dann insgesamt 3,4 Millionen Zellen. Wir haben also nur einen Bruchteil eines Prozents ersetzt oder angepasst. Also jetzt schauen wir uns das Blue Team an. Wie sind die bei den Chips vorgegangen? Das Blue Team bekommt die physikalischen Chips und die Design-Files von dem Red Team. Und jetzt soll das Blue Team beweisen, dass es Unterschiede gibt und wo genau diese Unterschiede sind. Und in welcher Position, also auch bei welcher Zelle. Die physischen Chips müssen wir also anschauen mit einem Mikroskop und dann durch einen Algorithmus bearbeitet werden, der dann das Design mit den Bildern vom Microcontroller vergleicht. Also wir schauen hier nach unten. Was machen wir jetzt? Wir drehen den Chip um. Und dann bohren wir das Silikon weg, machen das eine sehr dünne Schicht und ätzen dann noch mehr Silikon weg mit Hydroxidprozess. Und dann benutzen wir ein Abtastmikroskop, um die Schichten abzubilden mit einem Elektronenrastermikroskop. Der letzte Schritt ist sehr teuer, sowohl was Zeit als auch Aufwand angeht. Die Maschinen sind sehr, sehr teuer. Ihr könnt euch die nicht leisten. Das kostet mehrere Millionen. Also am Ende können wir diese Silizium hier abtragen und erhalten dann die einzelnen Schichten. Die Bilder, die dabei rausgekommen sind, die seht ihr hier. Die orangenen Rechtecke sind die Bereiche, die uns interessieren. Und oben seht ihr die Design-Dateien. Die gesamte Dateigröße dieser Bilder sind etwa 300 Gigabyte unkomprimierte Graustufenbilder, und die Auflösung ist etwa bis 4,8 Nanometer pro Pixel. Das ist also riesengroß, und manuell kann man das meines Erachtens nicht handhaben. Also wenn man sich das da anschaut in diesen Bildern, dann sieht man, wie die verschiedenen Technologien aussehen, aber gemeinsam haben die, dass jede Standardzelle mit diesen hellen Punkten, man kann das sehen, das sind die Kabel, die mit den Routing-Ebenen oben drüber verbunden sind. Und wenn man noch weiter reinzoomt, dann kann man jede einzelne Zelle genau erkennen und die an den Algorithmus weiterleiten. Und dann geht es jetzt weiter mit der Präsentation der Analysealgorithmen, die Manipulationen erkennen können. Also wir haben einen Plan, wie es weitergehen soll. Wir brauchen erstmal die ganzen Koordinaten in demselben Format, die dann drüber gelegt werden. Wir brauchen also eine gute Zuordnung zwischen der Design-Datei, den Positionen in der Design-Datei und wo die in den Mikroskopbildern abgebildet werden. Da müssen wir das Bild möglicherweise transformieren, skalieren, irgendwas in der Art. Und am Ende müssen die perfekt übereinander passen, Design-Datei und Chip. Und im dritten Schritt wenden wir unsere Algorithmen an auf jeden einzelne ausgeschnittene Standardzelle und die können wir dann vergleichen oder eben weitere Dinge damit anstellen. Für den ersten Teil, für die Design-Datei, das ist in dem Standard GDS2-Format und da gibt es eine Open-Source-Bibliothek für Python, GDSPy. Damit kann man alle Koordinaten der umhüllenden Boxen ermitteln und in dem nächsten Schritt holen wir uns die Positionen in unserem Mosaikbild, also von dem gesamten Chip, und importieren diese Kacheln in unser Python-Skript. Und dann müssen wir rausfinden, wie die Drehung ist, oder wir müssen es möglicherweise auch spiegeln, um das genau übereinander legen zu können. Und dafür fangen wir mit einem einfachen vier Kanten an. Also es kennt nur die vier Kanten des Bildes und dann versuchen wir das übereinander zu legen, das GDS2-Datei darüber zu legen. Und wir sehen schon, wie die Rotation und die Spiegelung aussehen muss. Und dann gibt es aber immer noch einen gewissen Abstand und um das zu korrigieren, nehmen wir wieder die vier Kanten und machen eine Perspektiventransformation, die dann in der Lage ist, das genauer abzubilden, wo die tatsächlichen Zellen sind. Jetzt können wir also die einzelnen Zellen ausschneiden und wissen, wo unsere Zellen sein müssen. Und dann können wir damit anfangen, das zu bearbeiten in unseren Algorithmen. Wir haben jetzt zwei verschiedene Algorithmen. Einer ist in der Lage, zusätzliche Zellen zu detektieren, die nicht geplant waren in der Design-Datei. Und der zweite Fall, das sind ersetzte Zellen. Wir brauchen also hier verschiedene Algorithmen für diese beiden Fälle und ich werde beide hier vorführen. Also der erste Fall ist der Kabelfinder, der findet diese weißen Punkte, wo sie nicht hingehören. Wenn es also welche diese weißen Punkte gibt, dann sind wir also sehr sicher, dass es eine zusätzliche Zelle gibt, die in der Design-Datei nicht auftaucht. Und dafür benutzen wir klassische Bildbearbeitungstechniken mit OpenCV und bekommen da reproduzierbare Ergebnisse. Wir machen da eine binäre Grenze und sobald der Kontrast hoch genug ist, dann wenden wir da zusätzlich noch ein Template-Matching an, also wir mit einem Kreisgradienten. Und auf der rechts oben sieht man, das funktioniert ganz gut, selbst mit einigen Störungen oder Bildern mit niedriger Qualität. Aber andererseits wollen wir auf gar keinen Fall, dass diese falschen Positive, also falsche Detektionen, wo gar kein weißer Punkt ist. Davon gibt es nur ganz wenige, das seht ihr dann nachher in der in den Ergebnissen. Also Ersetzungen zu finden ist ein bisschen anders. Wir vergleichen jetzt mehrere Zellen gegeneinander und dafür gehen wir alle Standardzellen durch. Und das erste Auftreten eines, dann geben wir denen eine eindeutige Kennzeichnung und das benutzen wir als Vorlage für die anderen Zellen, die dasselbe Label haben, dieselbe Markierung. Und das Finden von diesen Vorlagen mit denselben Markierungen, das wird dann verglichen. Und wir erwarten, dass die sollten dann sehr ähnlich aussehen oder vielleicht sogar komplett gleich. Wir haben also jetzt hier drei Bilder. Das erste Bild ist das erste Auftreten, das ist das goldene Modell. Und das zweite ist die zweite Auftreten und der Algorithmus würde uns hier sagen, die Bilder sind gleich. Wir haben also hier keine Manipulation vorliegen. Und das dritte, das sieht doch ein komplett anders aus. Da würde der Algorithmus dann sagen, da ist eine Modifikation aufgetreten. Aber es ist nicht alles perfekt. Das einfache Template-Matching führt zu vielen falschen positiven Treffern. Und das Ziel ist, das macht es natürlich wertlos, wenn wir Modifikationen finden wollen. Wir brauchen also noch zusätzliche Maßnahmen. Wir benutzen also unseren Kabeldetektor, den wir für die zusätzlichen Zellen benutzt haben. Und jetzt benutzen wir es, um künstliche Kabelmasken zu erzeugen und benutzen zwischen diesen Kabelmasken auch noch diese Vorlagen. Vergleich von vorhin und da kriegen wir bessere Ergebnisse. Jetzt habe ich hier ein paar Live-Demonstrationen für Algorithmen. Wenn das VOG das mal hier machen könnte. Jawohl, danke. Also ich starte dieses Run-Script und das lädt jetzt diese GDS-Datei und iteriert über alle diese Kachelbilder. Und jetzt dieser Kabeldetektor geht über diese Standardzellen drüber, die in jeder Kachel gefunden werden. Und nach einigen Kacheln wird es einen Treffer geben oder eben einen Nicht-Treffer. Das sehen wir hier. Und also das ist der komplette Kachel und die orangenen Grenzen sind leere Zellen, die blauen Grenzen markieren Standardzellen und wenn man jetzt hier reinzoomt, hier unten, dann sieht man hier so eine orange Zelle, also da sollte nichts drin sein, aber wir sehen, hier gibt es einige Kabel, es ist also eine Manipulation gefunden worden. Und jetzt wechselt der Algorithmus für die ersetzten Zellen, für die andere Demonstration. Und es zeigt jetzt, dass es dauert jetzt etwas länger, diese Ersetzungen zu finden. Das liegt an diesem Vorlagenalgorithmus. Aber nach ein paar Kacheln finden wir wieder eine Kachel, wo hier oben eine Zelle gefunden wird, die genauso aussehen sollte wie die drunter, aber sie sieht tatsächlich anders aus. Haben wir also auch gefunden. Und am Ende, nachdem wir alle Zellen durchgegangen sind, werden Reports erzeugt, also Berichte, und da sieht man dann, hier wurde eine Zelle ersetzt, da ist die ausgeschnittene Zelle und das goldene Referenzmodell. Das ist also ein echter Treffer. Und dasselbe haben wir auch mit einigen Debug-Informationen für den Kabeldetektor. Dann geht es wieder zurück zu den Folien.
Und jetzt komme ich zu den Ergebnissen. Wie funktionieren unsere Detection-Algorithmen? Hier haben wir einige Statistiken. Alle vier Chips beinhalten Hunderttausende von Zellen. Und sie haben eine interessante Region zwischen 1 und 2 mm. Und jetzt kommen wir zu unseren Ergebnissen. Die einfachen Algorithmen funktionieren ziemlich gut. Insbesondere die zusätzlichen Zellen, da haben wir keine Zellen übersehen, wir konnten alle finden. Und außerdem haben wir wenige falsche Treffer gefunden. Während die ersetzten Zellen, obwohl die auch alle erkannt wurden für 90, 65 und 40 Nanometer, haben wir drei unerkannte Zellen in dem 28 Nanometer Chip. Und wir erklären auch gleich, woran das liegt. Und außerdem haben wir mehr False Positives. Und während das Scanning-Mikroskop 1 bis 2 Tage braucht, brauchen die Erkennungsalgorithmen nur 2 bis 5 Tage, was ziemlich schnell ist im Vergleich. Hier haben wir einige ausgewählte Treffer. Und hier sehen wir, dass die True Positives zwischen der ersten und zweiten Reihe sich unterscheiden. Hier haben wir einige zwischen falsche Treffer, die meistens bei Staub produziert wurden, sodass wir die Zellen nicht richtig darstellen konnten. Und das wurde als Ersetzung erkannt, obwohl wir aus den Bildern überhaupt nicht erkennen können, was sich darunter befindet. Ja, diese Fehler entstehen während der Vorbereitungsschritte, wenn einige der Teile des Silikons, was wir entfernen, sich dort absetzt und wenn dann es auch nicht genügt, das Ganze zu polieren. Hier haben wir einen der False Negatives, also einen, den wir nicht finden konnten. Und hier sehen wir, dass die beiden Bilder sehr, sehr ähnlich sind. Vielleicht könnt ihr erkennen, dass auf der oberen Seite, dass da eine kleine Veränderung ist. Vielleicht können wir das noch verbessern. Vielleicht funktioniert das mit einem besseren Mikroskop, das besser aufzunehmen. Oder und vielleicht können wir basierend auf Machine Learning bessere Algorithmen entwickeln, die dann auch zu günstigeren bildlicher Darstellung führen würden. So, was sind unsere Takeaways? Trojaner, die einfacher zu implementieren sind, indem man zum Beispiel Zellen rausnimmt, sind auch einfacher zu erkennen, während die ersetzten Zellen deutlich schwieriger zu erkennen sind mit kleiner werdender Größe der Chips. Wir können unsere Erkennungsrate verbessern mit besserer Bildgebungsverfahren. Und wenn die Qualität gut genug ist, dann können wir die Veränderungen sehr gut erkennen. Unser letzter Punkt ist, dass wir alle 300 GB der Bilder und Design-Files veröffentlicht und verlinkt haben in unserem GitHub-Repo. Und dort könnt ihr auch alle Algorithmen und Implementierungen finden. Und jetzt würde ich gerne zu René übergeben, der uns etwas über die menschliche Komponente des Reverse Engineerings erzählen wird. Ja, ihr geht alle zu einer Website.
Hallo, check, check. Okay.
Also vielen Dank. Und jetzt zur menschlichen Perspektive. Wir gehen jetzt alle zu irgendwelchen Webseiten und lassen die Algorithmen laufen und das löst all unsere Probleme. Naja, eigentlich ist das nicht so einfach. Also ich erinnere mich daran, dass ich versprochen habe, im Abstract davon zu erzählen, wie ein Blauteam funktioniert. Und auch, obwohl das alles sehr nett in der Theorie ist, funktioniert das nicht so richtig in der Praxis, obwohl wir auf ganz viele Ideen haben. Die Ideen, die wir gefunden haben, dass wir auf die Algorithmen
effektiv nutzen können. Und das ist herausgefordert, weil wir müssen die Parameter an unsere Eingangsdaten anpassen. Also hier habt ihr genau diese 5-4 Zellen, die ihr schon mal gesehen habt, von 4 verschiedenen Chips. Und da kann man relativ eindeutig sehen, dass die Bildqualität sehr unterschiedlich ist, basierend auf so Dingen wie Kontrast, Schärfe, Helligkeit etc. Und das beeinflusst die ganzen Schwellwerte in dem Algorithmus. Und das beeinflusst wiederum, was der Algorithmus dann als positiv betrachtet oder nicht, also als Fall. Das kann zu diesem Setup hier führen, wo alle diese Algorithmen unterschiedliche Parameter haben. Und für alle Chips musste sich das Blue Team nochmal hinsetzen und alle diese Parameter einzeln tunen und anpassen, um das perfekt hinzukriegen. Und am Ende sind diese Parameter relevant für die Empfindlichkeit der Erkennung. Und das heißt, welche Sachen von unserem perfekten Beispiel betrachten wir als normal und welches sind tatsächlich eher so Nebeneffekte. Und wenn dieser Analyseprozess jetzt keine Manipulation findet, ist es dann, weil der Chip nicht manipuliert wurde, weil er clean ist, oder sind deine Parameter vielleicht einfach zu schwach eingestellt? Und vielleicht hat man das zu eng eingestellt und dann hat man super, super, super viele False Positives, was auch super nervig ist. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Einstellschraube zwischen komplett ignorant und super paranoid. Und das perfekt einzustellen ist ziemlich schwierig. Und jetzt lass uns mal vorstellen, wir haben das alles schon gemacht, wir haben unsere Parameter perfekt getuned, aber wir haben tatsächlich immer noch ein paar Herausforderungen vor uns. Und da haben wir hier so ein paar richtig schöne Logikzellen, super saubere Bilder von unseren Chips und wir haben uns die Designfiles angeguckt und wir sind uns ziemlich sicher, dass das die richtigen sind. Und jetzt in einem anderen Ort auf dem Chip sehen wir jetzt das hier. Sind das die gleichen Zellen? Und die Bildqualität ist einfach super schlecht oder ist das einfach ein Artefakt der Datenaufnahme? Und was ich hier halt irgendwie sagen will, ist, auch wenn Automatisierung super schön ist und wir sie auch auf jeden Fall brauchen, um die Unmengen an Daten, die wir hier verarbeiten, überhaupt angehen zu können. Aber es hat seine Grenzen. Und für gute Ergebnisse braucht man immer einen erfahrenen Analysten, der Erfahrung damit hat, der diese Ergebnisse auch richtig interpretieren kann. Okay, also wie kommen wir dahin? Und um rauszufinden, ob wir hier tatsächlich Manipulation haben oder es sich nur um einen Sampling-Artefakt handelt, können wir uns einmal in die Position des Angreifers versetzen. Also was ist das vielleicht eine Manipulation, die eventuell für den Attackierer nützlich ist? Vielleicht haben wir dann ja wahrscheinlich irgendwie mit einem Trojaner zu tun. Oder ist es einfach nur Müll? Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel. Da haben wir oben links hier so einen schwarzen Bereich, wo vorher nichts war. Und jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass wir, wenn wir unseren Chip da imagen, oh, da ist jetzt irgendwie eine Logikzelle. Und jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass diese Zelle so ein Invertierer ist hier. Und der hat zum Beispiel Chip Enable als Input und Chip Enable als Output. Na gut, das macht irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Also was hier passieren würde, ist, dass man einen Kurzschluss erstellt. Der Chip würde sofort anhalten und anfangen zu brennen. Das würde, glaube ich, der Endnutzer auch merken. Das ist nicht wirklich eine sinnvolle Manipulation. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass das einfach nur ein Fehler in der Bildaufnahme ist. vielleicht nur ein Staubkorn oder so. Und wenn wir zurück zu dem Beispiel von vorhin gehen, wenn wir in diesen Bereich reingucken und davon ausgehen, dass hier ein AND-Gate mit einem OR-Gate ersetzt wurde und uns dann die Signale nochmal genauer angucken, dann sehen wir, dass da tatsächlich an dieser Authentisierung vorbeigegangen wird, weil das ist tatsächlich sehr nützlich für einen potenziellen Angreifer. Handelt es sich hier wahrscheinlich um einen Trojaner. Eine gute Analyse würde das im Idealfall natürlich betrachten, aber natürlich sind echte Manipulationen wesentlich komplexer und brauchen ganz viele verschiedene Signale und Trigger und das ist dann natürlich schwieriger zu erkennen. Also das klingt erstmal relativ simpel. Gut, wir gucken jetzt das eine Diagramm an, wir gucken das andere Diagramm an. Aber wie kommen wir überhaupt von diesem Bild hier links zu dem Diagramm rechts? Das heißt, uns fehlen hier noch ein paar Schritte vielleicht, ne? Wir müssen irgendwie noch verstehen, was bedeuten diese Vias im Sinne von Logikgattern und wir müssen wissen, wie die miteinander verbunden sind, damit wir dieses Diagramm tatsächlich zeichnen können. Und das bedeutet, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier ins Detail gucken und Reverse Engineering im Labor. Ich werde das hier nur kurz anschneiden, weil es gibt da super Talks drüber, die ihr gerne gucken könnt, wenn es euch interessiert. Aber das Wichtige ist, wir müssen hier von der linken Seite, wo wir diesen Chip und das Mikroskop legen, zur rechten Seite kommen, zu wo man halt versucht, die Datenflüsse zu verstehen und die Funktionen, die implementiert werden. Und im Idealfall macht man das noch auf eine maschinenlesbare Art, weil Automatisierung schön ist. So, wir haben tatsächlich alle diese Dinge schon mal hier und da versucht. Und falls es euch interessiert, könnt ihr uns auch gerne anquatschen nach dem Talk. Der grobe Überblick hier ist, dass, wenn wir mal hier in die ersten paar Schritte gucken, wie schon erwähnt, man nimmt den Chip, man macht ein paar Abbilder davon, man versucht Dinge zu erkennen. Das sind alle Dinge, die wir schon erklärt haben. Und jetzt müssen wir versuchen, die Netzliste wiederherzustellen. Daraus. Und daraus quasi diese abstrakte Beschreibung wieder herzustellen. Da haben wir wieder, wie gesagt, diese ganzen Lagen und die müssen wir eventuell von jeder davon ein Abbild erstellen. Das ist tatsächlich super aufwendig, aber es ist möglich. Und danach kommen wir im Idealfall mit so einer Netzliste daraus, die sieht ungefähr so aus. Das ist wirklich nur ein super kleiner Auszug von einem super kleinen Modul, von einem super kleinen Chip. Also man kann sich vorstellen, das sind Hunderte und Tausende und Millionen von logischen Gattern. Das heißt, um das alles wirklich zu verstehen, müssen wir diese Netzliste jetzt noch partitionieren, um diese hochleveligen, abstrakten Informationen wieder rauszukriegen. Also zum Beispiel, welche Funktionen erfüllen diese ganzen Sachen und welche Funktionen erfüllen die anderen Sachen? Was ist ein Debugger? Was ist dieses? Und dann haben wir im Idealfall alles das hier und dann haben wir die ganzen Eingangs- und Ausgangssignale von den unterschiedlichen Blocks, die die einzelnen Funktionen implementieren. Wenn wir da jetzt in die Details gucken wollen, da gibt es einen super Talk von Carsten Null oder Acker und Starbuck von 2008 tatsächlich. So, aber wenn wir jetzt mal diesen Talk hier anguckt, dann sieht man, es gibt ganz viele Tools, die dieses Reverse Engineering unterstützen und ganz viele davon sind auch unglaublich teuer von den Closed Source Programmen, aber es gibt auch ein paar Open Source Varianten. Da gibt es ein Tool zum Stitchen von den Mikroskopbildern, also die miteinander zu verbinden. Dann gibt es hier ein Tool namens D-Gate, das man benutzen kann, um rauszukriegen, so was für eine Zelle ist jetzt dieses Ding hier, was ich im Bild sehe. Und dann gibt es ein Programm namens Hell, ein Hardware-Analyzer, der benutzt werden kann, um diese Netzpartitionierung und solche Sachen zu machen. Aber ich möchte hier nochmal eine andere Perspektive bringen. Ja, Tools sind super und unterstützen das Ganze, aber es wird immer noch von Menschen betrieben. Und jeder dieser Schritte hier braucht Menschen. Leute, die diese Maschinen bedienen, die ausgebildet werden. Der Code, um die Parameter zu tunen, um das alles auseinanderzumachen. Und vor allem ist da eine Menge einfach Verständnis. Also versuchen, alle diese Dinge so zu verstehen und eine sinnvolle Entscheidung zu treffen in der Partitionierung und solchen Sachen. Das hat es in den letzten Jahren dazu gebracht, dass wir ein bisschen interdisziplinäre Arbeit gemacht haben, zusammen mit zum Beispiel Psychologen über die ein bisschen kognitive Wissenschaft und Neuronalwissenschaft darüber, wie man solche Prozesse unterstützen kann. Und um das alles ein bisschen formaler zu machen, ein vieles von der Arbeit, die wir gemacht haben, ist, dass wir definiert haben, okay, das Erfolg unserer Wissenschaft ist nicht nur, dass wir Werkzeuge haben und damit arbeiten können, sondern auch, dass wir die kognitiven Prozesse dieser Problemlösung haben, um diese Analyse voranzutreiben. Und tatsächlich gibt es da sehr wenig Wissenschaft in dem Bereich und Forschung. Aber wir glauben, dass wenn wir diese menschlichen Aspekte ordentlich verstehen können in diesen Berechnungen, die Menschen tatsächlich auf eine natürliche Art irgendwie haben, dann können wir dieses Hardware-Sicherheitstest tatsächlich wesentlich erfolgreicher machen. Wir können ein Tooling schreiben, das besser wieder nutzbar ist, und wir können auch an zum Beispiel Trainings für genau diese Art zu denken arbeiten. Ein paar praktische Dinge, die wir damit tun können. Wir haben viel darüber geredet, irgendwie, welche Dinge man da alles automatisieren kann und dass das vielleicht nicht die finale Lösung ist. Aber ich würde auch argumentieren, dass dieses Hardware-Reverse-Engineering prinzipiell eigentlich eine Mensch-Maschine-Interaktion ist. Und vielleicht sollen wir nicht alles automatisieren, sondern vielleicht können wir fokussieren darauf, dass wir all die repetitiven Aufgaben automatisieren, wo es Sinn ergibt. Also alle diese Zahlenverarbeitung, die Mustererkennung, vielleicht ein kleines bisschen Analyse, wenn man das so möchte. Und den Rest der Zeit verbringt man damit, die Menschen, die dieses Reverse-Engineering zu machen, zu unterstützen, mit Werkzeugen und Dokumentation. Also, hier würde ich sagen, gibt es so drei große Säulen, wie wir diese Hardware-Sicherheitsforschung und Tests machen können. Wir brauchen fähige und offene Algorithmen, die Echtwelt-Data und Daten und Geräte verarbeiten können. Also sowas wie ChipSuite und HAL sind hier ganz gute Beispiele für. Die ihr auch mit den QR-Codes, die bald folgen, mit runterladen könnt. Wir suchen auch übrigens immer noch nach Trojanern. Da wird Hilfe jederzeit angenommen. Und außerdem brauchen wir zugängliche, leicht benutzbare Tools. Das heißt nicht nur Tools, die extrem gut funktionieren für die Leute, die damit schon seit 10 Jahren arbeiten, sondern Werkzeuge haben, die man so adaptieren kann, dass sie auch für Leute nützlich sind, die gerade erst in dieses Feld kommen und die dieses verstehen können, ohne sofort davon komplett überwältigt zu werden. Und wir brauchen auch Trainingressourcen, also Lehrressourcen, weil es normalerweise dieses Hardware-Sicherheitsfeld eine sehr enge Community ist, dass man das auch außerhalb von so Enterprise und großen Firmen rauskriegt. Also das ist was, was erst vor kurzem angefangen hat. Wir betreiben einen Hardware-Reverse-Engineering-Kurs in unserer Universität und wir gucken mal, wie man sowas halt irgendwie Leuten beibringen kann und auch vor allem da Leitfäden zu entwickeln, wie man Leuten das beibringen kann. Das ist dann diese interdisziplinäre Forschung, an der wir arbeiten. Das ist tatsächlich etwas, wo wir denken, dass das sehr, sehr viel Potenzial hat. Wir haben sehr viel über Algorithmen und irgendwie geredet und Dinge, die man da effizienter machen kann und das neueste Elektronenrastermikroskop, das man benutzen kann. Aber das Ding ist, das reicht einfach nicht. Wir müssen mit anderen Feldern kollaborieren, weil Menschen da auch einfach mit involviert sind. So. Und bevor wir jetzt mal final alles zusammenfassen, brauchen wir einmal kurz eure Hilfe. Wir wollen einmal ein kleines Spiel für die Wissenschaft spielt mit uns. Was ich hier mitgebracht habe, ist tatsächlich ein kleines Hardware Reverse Engineering Spiel mitgebracht. Falls ihr jemals irgendwie einen Schaltkreis gesehen habt, könnt ihr das absolut spielen. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitslevel. Ich werde das jetzt veröffentlichen und hoffe, dass es nicht sofort stirbt durch Überlastung. Ich hoffe, ihr guckt euch das mal an, am besten auf einem Gerät mit einem größeren Bildschirm, ein Tablet, ein Laptop oder so. Aber ihr könnt euch trotzdem den Link hier abholen. Wir werden wahrscheinlich beim Chaos West Labor sein. Falls ihr noch mit uns reden wollt, könnt ihr gerne mit dem Laptop auch vorbeikommen. Wir nutzen dieses Spiel, um diese kognitiven Faktoren zu beurteilen und zu messen. Das ist eine neue Beta von diesem Spiel. Wir starten eine Studie nächstes Jahr in dem Feld und wir wären super froh, wenn ihr das mit uns Beta testen könnt und da ein paar Bugs findet, bevor das losgeht. Okay. Fast letzte Folie. Hardware-Trojaner können sehr subtil sein, sie können Dinge manipulieren, sie können super schwer zu finden sein und sie können in super komplizierten Versorgungsketten versteckt sein. Der Rot-Team versus blaues Team-Ansatz, der kann dagegen helfen. Man kann Computer Vision benutzen und alle diese Algorithmen funktionieren auch auf einem 5 Jahre alten Laptop. Ja, man braucht vielleicht irgendwie ein paar spezielle Sachen für die Daten, aber man kann mit den allgemeinen Algorithmen arbeiten. Man braucht jetzt keinen Supercomputer. Und zuletzt, Reverse Engineering ist eine Menscheninteraktionsherausforderung und es startet damit, dass Menschen halt diese Sachen investigieren und nachforschen. Okay. Und damit vielen lieben Dank. Und auch vielen lieben Dank aus der Übersetzerkabine. Übersetzt wurde von C3Lingo. Es können Feedback hinterlassen werden unter dem Hashtag C3T auf Mastodon oder unter hello@c3lingo.org. Übersetzt für euch heute haben Kythra, Tribut und Oscar. Okay. Falls Fragen sind, stellt euch gerne an den Mikrofonen auf. Wir starten mit einer Frage aus dem Internet.
Signal Angel.
So, die erste Frage aus dem Internet. Wissen die Sprecher von irgendwelchen Echtweltangriffen, die durchgeführt wurden? Also wir wissen nicht von tatsächlichen Angriffen. Wir haben bisher nichts gefunden. Aber nur weil wir nichts gefunden haben, heißt es ja nicht, dass wir dass es keine gibt und dass wir da keine Forschung betreiben sollten.
Okay, Mikrofon 4, nächste Frage. Ja, vielen Dank für den Talk. Ich hatte mich gefragt, ob man diese Validierung von einer quasi auch in einer Blackbox machen kann. Also wenn man diese Pipeline jetzt darstellt von diesem Post-Processing vom Chip, da habt ihr erwähnt, dass der Validierungsschritt relevant ist, der wahrscheinlich softwarebasiert ist. Also warum könnte man nicht diese gleiche Validierung benutzen? Aber die einfach wieder in den Chip weitergeben und alle diesen Aufwand vermeiden dann. Ich bin mir nicht sicher, was du damit meinst, die Validierung in den Chip weiterzugeben. Die Validierung funktioniert darauf, dass man halt das Design-File hat und dass die Simulation genauso funktioniert wie vorgestellt. Okay, aber wenn man jetzt diese Validierung gegen den Chip laufen lassen könnte, ist das irgendwie möglich? Ja, es gibt Validierungsmethoden, die auf dem Chip laufen können, aber der würde auf jeden Fall nicht jeden einzelnen Zustand des Chips darstellen können. Vielleicht triggert der Trojaner erst nach einem Jahr oder so und dann würde man ein Jahr lang testen müssen, bevor man den tatsächlich findet, den Trojaner, über diese Testart. Okay, vielen lieben Dank.
Hallo. I have one question.
Ja, hallo, ich habe eine Frage und zwar ist die, wenn man die Software einfach auf den Chip hochlädt und wenn man das dann testet, also ich frage, weil ich für eine Chip-Company arbeite und das Debugging. Also das ist wirklich ein zusammengefügtes Beispiel, weil du deinen Trojaner so nicht bauen würdest. Und wenn du das Chip-Design ordentlich machst und die Validierung ordentlich machst, dann würde das auch auffallen. Aber wenn man spezielle Bits irgendwie flippt, dann würde das nicht funktionieren. Also wenn wir dieses Gate nicht Schritt für Schritt ausprobieren können, dieses Beispiel würde damit funktionieren.
Signalengel, bitte noch eine Frage vom Internet. Werden die Fabric Layer auch benutzt, um Trojaner zu erkennen, die Interconnects zwischen den Logikzellen hinzufügen oder entfernen? Ja, eine sehr gute Frage. Ja, man könnte wahrscheinlich auch ein paar einfache Hardware-Trojaner bauen, indem man nur die Interconnects, das Routing zwischen den verschiedenen Komponenten beeinflusst. Das haben wir tatsächlich nicht so sehr behandelt, weil wir nur diese eine Lage haben, diesen üblichen Zell-Layer. Falls wir das wirklich machen wollen würden, müssten wir den kompletten Chip delayern, jeden einzelnen Layer scannen und dann könnte man, gibt es da auch Methoden im Hardware Reverse Engineering, die da eingesetzt werden würden. Dann könnte man auch da die Unterschiede erkennen. In der Zukunft würden wir vielleicht Synchrotrone dafür benutzen können, die Metalle innerhalb eines Chips erkennen zu können. Aber ich glaube, das ist noch ungefähr 10 Jahre weg. Und es ist sehr komplex.
Microphone number one, your question. Vielen Dank für den Vortrag. Sind da noch andere Möglichkeiten, die euch einfallen, wie man einen Chip manipulieren könnte? Also ich denke da an Dinge wie Angriffe auf das Dotting der eigentlichen Transistoren. Also wir Dopen Trojans sind uns bekannt. Es gibt eine Case Study, die da zeigt, wie Zufallszahlengeneratoren manipuliert werden können, indem man Transistoren immer an oder immer als, ausschaltet auf dem Dopant-Level. Aber es wurde auch behauptet, dass das nicht bei Elektronenmikroskopen erkannt werden könnte. Dann gab es ein akademisches Paper, was zeigte, dass sie das doch erkennen konnten.
Different gates, camouflaged gates,
also kamouflierte Schaltkreise wäre noch eine Idee. Oder gefakte Kabel, die ja eigentlich nichts machen. Also da gibt es ganz vieles, was man machen kann, und wir müssen unsere Erkennungsalgorithmen verbessern. Vielen Dank für den großartigen Vortrag.